Ganz kurz zur Wiederholung, das ist wirklich nur in 3 Minuten. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir sind einmal hergegangen und haben gesagt, Web ist auf der einen Seite Software und auf der anderen Seite Medium, wodurch unterschiedliche Anforderungen entstehen. In der letzten Stunde haben wir genau gesehen, wodurch sich diese Anforderungen definieren. Wir sind darauf gekommen, dass es eine Reihe von Qualitätskriterien gibt, die Systeme im Web allgemein identifizieren. Ein paar haben sehr viel mit Usability zu tun, wobei Usability rein ein Platzhalter ist. Es kommt jetzt immer häufiger zu Schlagworten wie User Experience, User Satisfaction, Effective Interfaces und. Es geht darum, dass der Benutzer zufrieden ist. Und dafür gibt es die verschiedensten Disziplinen, die sich damit beschäftigen. Alle haben mit diesen Bereichen zu tun. Mit Performance, mit dem Erscheinungsbild, mit der Übersichtlichkeit, der Funktionalität, der inhaltlichen Qualität und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Bestrebungen, die potenziell gefährlich sind. Das ist so der Cool-Faktor, Design-Aspekt, Innovationsgrad. Das heißt, im Endeffekt, alles, was es stark von der Masse abhebt, ist potenziellerweise auch gefährlich. Wenn man das überhaupt missachtet, wird wahrscheinlich nichts Gutes daraus entstehen. Wenn man es übertreibt, auch nicht. Kann man sich nicht vorstellen, wie mit Auto baut. Wenn alle Autos einmal gleich ausschauen, und ich finde, Autos schauen immer gleicher aus, ich weiß mittlerweile nicht mehr, welche Marke welches Auto hat, verlieren sie Identität. Wenn aber einer ein vollkommen ausgerissenes Auto macht, werden sie viele sagen, cool, das ist schier, aber das mag ich nicht. Manchmal lohnt sich aber Mut. Dafür muss man aber einen guten Grund haben. Was weiß ich, irgendwann mal hat einer begonnen, kleine Autos zu bauen für die Stadt. Das ist vielleicht der erste war, Smart war der erste. Das Konzept hat sich anscheinend bewährt und jetzt gibt es relativ viele und jetzt wird es auch langsam zum Standard. Und die schauen jetzt auch langsam alle gleich aus. Und so entstehen neue Dinge, das heißt für Innovation muss es einen Grund geben und wenn der Grund sich bewährt, ist es dann sehr attraktiv. Schlagwort iPod zum Beispiel. Plötzlich schauen alle MP3-Player wie iPods aus. Am Anfang war das Ding sehr neu. Der Schmäh ist, das Konzept ist gut durchdacht. Auch nicht unbedingt funktional anders, aber Usability-Seite auf Design-Seite und so weiter anders und das macht ein anderes Produkt. Das heißt, das gleiche hier bei der Website. Weiters haben wir gesehen, dass Webseiten in gewissen Bereichen es noch wichtiger haben, auf funktionaler und Usability-Seite gut zu sein als andere interaktive Systeme. Aufgrund von mehreren Tatsachen. Weil sie stärker der Hinterfragen und der Credibility ausgesetzt sind, weil der Konsumzyklus anders ist, weil die Konkurrenzsituation höher ist, weil häufiger Updates gemacht werden können. Das heißt, all diese Gründe, und im Endeffekt ist es die hohe Dynamik des Mediums, macht das Ganze noch wichtiger. Und der letzte Punkt ist, das Ganze ist nicht nur ein kritischer Bereich, sondern auch ein Bereich, in dem man als kleine Institution oder Privatperson oder als kleine Agentur oder 2 Leute, die gemeinsam was machen, gute Chancen hat, hochqualitative Produkte zu machen, weil man eben leicht testen kann, weil man die Konkurrenz leicht sehen kann, die Zielgruppen leicht erreicht. Das heißt, man hat auch über die Dynamik des Mediums mehr Möglichkeiten. Das hat seine guten und seine schlechten Seiten. Und der Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, und ich bin relativ froh, wenn wir das heute durchgehen, ist die großen Fehler, die man machen kann. Und ich verspreche Ihnen hoch und heilig, nachdem wir die großen Fehler gemacht haben, werden wir nicht mehr nur darüber reden, was man alles falsch macht. Dann reden wir auch über Dinge, wie man ein bisschen was richtig machen kann und warum das Ganze nett ist. Nur ich denke, es ist ein guter und wichtiger Einstieg, weil man damit einen Eindruck davon bekommt oder eine Einsicht bekommt, warum im Internet so häufig etwas nicht funktioniert. Und es ist kein mystischer Grund, die Dotcom-Blase ist geplatzt, das Internet funktioniert nicht, sondern eigentlich ein sehr plausibler Grund. Und damit kann man auch in Diskussionen, und damit hat man als jemand, der im Bereich Web Engineering tätig ist, sehr häufig zu tun, gut argumentieren. Es ist kein mystischer Grund, wenn etwas nicht funktioniert, sondern einfach, weil einfache Regeln missachtet werden. Und da versuche ich jetzt Ihnen die wichtigsten zu erzählen, was Ihnen in der Argumentation rund um die Existenzberechtigung eines Web Engineering Projekts manchmal helfen kann. Gut, wir haben schon gesagt, Internet ist nicht gleich Print. Worauf wir draufgekommen sind, ist erstens, nochmal kurz wiederholen, Contentstruktur und Umfang für Internet hat definitiv anders zu sein. Er gehört anders strukturiert und er gehört in viel kleinere Blöcke. Wenn man das macht, so wie für ein Printprodukt, wird man scheitern, weil die Leute den Inhalt kaum rezipieren können. Der zweite große Punkt, über den wir noch weniger gesprochen haben, die Einbindung des Users ist anders und viel intensiver. Zum Beispiel ist es im Unterschied, also man hat bei Printprodukten die Möglichkeit, Leserbriefe zu schreiben. Hat irgendjemand schon von Ihnen jemals einen Leserbrief geschrieben? Nein. Wer von Ihnen hat schon was gepostet? Okay, das ist der Punkt. Das ist ein massiver Unterschied. Hier gibt es eine Reihe von Gründen. An Leserbriefen und schreiben, ausdrücken, unterschreiben, zur Post tragen, hinbringen, ausgeben und. Und außerdem hat man eh das Image, dass die Leute Leserbriefe schreiben, dass sie mit niemandem reden können. Das ist so ein bisschen das Image. Gut, dieses Image ist im Internet nicht da. Niemand wird sagen, du postest auf einer Website, dann ist das nicht Fahrrad. Das geht schnell, das ist impulsiv und das zeigt von Kommunikationsbereitschaft. Das heißt, es ist hier ein anderes Medienverständnis da und damit muss man auch umgehen. Und posten ist eine Sache. Da entstehen eine Reihe von Dingen. Blogs, die sich einander verknüpfen, wo jeder sagt, ich habe heute schlecht geschlafen und der Hamburger ist lecker, was meint ihr dazu? Also in jedem anderen Medium hätten die Leute gesagt, das ist im Endeffekt wozu? Auch hier fragen sich viele Leute wozu, aber manche freut das. Und es ist definitiv ein anderes Verständnis des Mediums, es hat dort seine Berechtigung. Es ist gang und gäbe, dass jeder sagt, hallo, das ist meine Homepage. Man muss auch man kann auf der Technik schauen, wie viele Professoren ihre eigenen Webseiten haben mit hallo, das ist meine Homepage. Ich mag gerne, boah, ich kann jetzt gut nicht sagen, weil man sofort weiß, worüber ich rede. Wurscht. Also, das ist Common Sense. Das machen die Leute, das machen sie gerne. Und Leute vor allem, die viel mit den Medien zu tun haben. Weil es so eine Kollegialität entsteht. Das heißt, das ist ein Teil des Kulturguts Internet geworden, was bei Print überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, wenn man Internet machen will, sollte man sich damit auseinandersetzen und überlegen, wie man das kann in der jeweiligen Aufgabenstellung. Auf der anderen Seite ist es halt dann oft so, dass Leute sagen, okay, vollkommen wurscht, ob das jetzt Sinn macht, mein CMS kann auch Forum-Dingern, das drehen wir halt jetzt auf und jetzt haben wir das letzte Posting vor 3,5 Jahren und da steht genau Admin, juhu, es funktioniert. Ist auch nicht sinnvoll. Das heißt, nur weil es geht, bringt es auch nichts. Es muss eine Community geben, die sich was zu sagen hat. Zum Beispiel gibt es dann so tolle Systeme, wo man hergehen kann und zu jedem Artikel ein eigenes Diskussionsforum eröffnen. Okay, jetzt müssen wir mal hochrechnen, wie viel User braucht man, um eine Diskussion zu jedem Artikel bei, sagen wir, 40 Artikel zustande zu bringen. Da braucht man eigentlich 40 Communities, die zum gleichen Thema reden. Also,
das ist muss nicht sein. Frage, es gibt ja auch so diese tollen Designer-Blogs von diesen HTML-Gurus, die 10.000 Postings zu einem Artikel dazu kriegen, ja, wo sie sich deppert herumstreiten, ob jetzt ein Punkt dorthin gehört oder nicht. Das ist dann auch sehr lustig, ne, Walter.
Entschuldigung, das ist für dich Stinkfahrt, aber für die Leute, die das posten und darüber diskutieren, anscheinend eminent wichtig.
Naja, das ist genau der Punkt. Man muss den Leuten irgendwo ein Spielfeld lassen, weil sonst kommen sie nicht wieder. Die Interaktivität hat irgendwo eine Berechtigung.
Also der Punkt ist der, ganz kurz nur, es geht hier nicht darum, dass nur der posten darf, der etwas Wichtiges zu sagen hat. In dem Moment, wo jemand anderer dem zuhört, hat das eine Berechtigung. Das ist das Schöne. Es gibt hier nicht beschränkte Sendezeit, beschränktes Papier oder was auch immer. Da ist Platz. Und das kann man auch nutzen, bitte.
Das ist aber das mit den 40 Artikeln, 40 Community ist ja auch nicht richtig, weil auf einer Seite werden die Artikel im Endeffekt sehr, sehr miteinander verwandt sein. Das
heißt, darauf wollte ich hinaus,
eine genau. Eine Community, die halt genug Interesse zeigt, um zu allen zu kommen.
Ja, aber dann sollte man vielleicht vor uns zusammenschalten können. Also wir kommen jetzt sofort bei den inhaltlichen Auseinandersetzungen mit der Fragestellung. Wann gehören sie zusammen, wann gehören sie getrennt? Wenn wir über Foren reden, als Beispiel. Ich finde es extrem nervig, wenn ich einen Artikel habe, dann erstens ewig Traffic habe und dann 500 Postings hinten dran habe. Und vielleicht noch jeden Thread expanded, das heißt alles offen dazu. Ist eine Usability-Frage. Für manche macht es Sinn, für manche nicht. Es wurde bis jetzt meines Erachtens die ideale Lösung noch nicht gefunden für eine Forum-Applikation, wie ich Transparenz bei vielen hierarchischen Inhalten habe. Also wenn man so wirklich technologisch oder techie-lastige Diskussionsforen hat, da wird ja irrsinnig viel reply. Viel mehr als bei normalen Diskussionen. Das ist kaum erlesbar. Ohne eine Suchmaschine. Eine Suchmaschine ist nur so ein Hilfsding. Das heißt, es kommen viele Usability-Probleme mit der Applikation Forum, das heißt hierarchisch aufeinander überschreiten. Das heißt, mit solchen Dingen muss man sich auseinandersetzen. Da kann man auch als Designer der Applikation hergehen und sagen, okay, ich limitiere das auf maximal Baumtiefe 5 oder maximal 30 neue Threads oder das Verhältnis von Baumtiefe zu neuen Threads sollte so und so sein oder was auch immer. Oder ich gebe nur eine Preview-Ansicht hin oder sie sind alle verknüpft oder ich habe ein automatisches Mergen von Threads oder was auch immer. Also da gibt es extrem viel, was man tun kann, muss sich was überlegen. Gut, das ist Thema Art des Alignment des Users. Wichtig, es geht nicht um Forum-Applikationen. Da gibt es x Dinge. Echtzeitkommunikation, die kann bidirektional sein, monodirektional, das heißt, ich kann jemandem was schreiben und da passiert dann irgendwas, oder die Leute schreiben hin und her, untereinander oder nur an eine zentrale Stelle. Also, da ist alles technisch machbar, was denkbar ist. Und das hängt hier ganz vom Thema ab. Letzter Punkt, Struktur und Navigation. Das, darüber haben wir eh schon gesprochen. Wenn eine Webseite so tut, als ob sie eine Zeitung wäre, Inhaltsverzeichnis, 5 Ressorts, 3 Kapitel aus, stimmt das genau für diesen Fall und für viele andere Fälle nicht. Vielleicht gibt es Erweiterungen dazu, die Sinn machen. Da kommen wir dann sehr schnell in Richtung Content Syndication als Beispiel. Das heißt, wir haben 25 Themengebiete, zu jedem Themengebiet x Untergebiete und die kann man vielleicht miteinander verknüpfen. Wie passiert das? Aber so, dass man sich nicht verirrt. Was kann man dagegen tun, dass man sich verirrt? Dann sind wir dann bei Dingen wie Brotkommunikation, dazu kommen wir. Aber das sind genau Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil es eben nicht eine lineare Zeitung ist, wo jede Seite nach der einen Seite nach der anderen. Zweites Beispiel. Machen wir das ein bisschen schneller, sonst kriegen wir einfach nichts durch. Falsches Medienverständnis. Internet ist nicht Fernsehen. Die Problematik für.
Das ist ja rücksichtsvoll, dass ich Brot dann wollte.
Das wäre jetzt schon.
Entschuldigung.
Das wird schon respektlos. Entschuldigung. Wenn es nicht abschalten, ist ein Punkt, wir telefonieren müssen. Internet ist nicht Fernsehen. Gut. Der erste große Unterschied ist, dass Leute, die aus dem Fernsehen kommen oder Leute, die das Fernsehen designt haben, machen das sehr gern. Okay, da gibt es ein Pop-up und da ist ein schwarzer Bildschirm. Und das hat einen gewissen Grund. Das machen die Leute, um zu versuchen, dass es möglichst fernsehartig ist. Ist es aber nicht. Gibt Fälle, wo das geht, wenn ich nämlich den Benutzer so, mit dem Benutzer so kommunizieren will, als ob es Fernsehen oder interaktives Fernsehen wäre. Aber das ist im Promille-Bereich oder sagen wir wenige Prozentbereich, die tatsächlich einen Grund haben, so zu kommunizieren. Also eine Designagentur, die sagen will, wir sind stylish, ist kein Argument, ein Fullscreen-Pop-up zu machen. Auch wenn es verführerisch ist, weil es besser ausschaut. Es ist kein Grund. Und es zeugt von einer gewissen Ignoranz. Für nämlich die Erwartungshaltung des Benutzers. Das kann man vielleicht optional anbieten, damit man sagen kann, ich kann meine eigene Website schön Fullscreen präsentieren. Aber in dem Moment, wo ich hergehe und sage, okay, das wird so präsentiert, ist ein Zeichen von Ignoranz und Arroganz. Also es geht hier nicht nur um technische Kriterien, sondern auch Form der Kommunikation. Linear gegen Hyper. Jetzt nicht Scooter Hyper, sondern der Hyperlink. Lineare Struktur, Fernsehen ist linear, weil die Zeit meistens linear ist. Hyperlinks sind per Definition nicht linear, sie sind eben wüst durcheinander. Man kann halt wunderbar so kreuzreferenzieren und zueinander und hin und her und zurück. Das muss nicht immer hierarchisch sein. Wichtig, Internet heißt nicht hierarchisch, was oft geglaubt wird. Wurzelknoten, Untergeordnete, Untergeordnete. Es können beliebige, n-dimensionale Arrays sein, die zueinander verknüpft. Ich kann jede Struktur machen, weil ich von jedem Punkt einen Link legen kann. Es kann auch eine strukturlose Form sein. Das heißt, man muss sich eine Struktur überlegen, die ist nicht vorgegeben. Beim Film ist klar, nach 10 Minuten kommt die 11. Minute und da kann ich tun, was ich will. Außer ein Wurmloch bauen oder so, das ist nicht genug. Aber das ist in den technischen Rahmenbedingungen, in denen wir uns momentan befinden, vorgegeben. Im Internet nicht. Und der letzte Punkt, ein ganz, ganz großer Punkt, Finanzierung und Werbung. Im Fernsehbereich ist es etabliert, dass Fernsehen nichts kostet, meistens. Und deswegen gibt es Werbung, meistens. Und meistens viel zu oft. Aber gut, damit hat man sich abgefunden. Deswegen kann man so schön senden. Gut. Aber ich habe selten erlebt, dass sich jemand aufregt und sagt, Wahnsinn, also jetzt habe ich den Film gesehen und da war in der Mitte diese Werbung und die war so blöd. Das ist beim Internet ganz anders. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Darüber werden wir später noch sprechen. Nur, man kann im Internet nicht mit Werbung umgehen wie im Fernsehen. Das ist das Entscheidende. Zum Beispiel, Werbungen, die sich über den Content legen, haben zwar eine enorme Wirksamkeit, es ist fraglich, ob Werbewirksamkeit oder Frustrationswirksamkeit, aber die Wirksamkeit haben sie, und sind potenziell sehr kritisch. Es kann einen Grund dafür geben, dass man sagt, ich kriege so viel Geld dafür, dass ich das trotzdem mache, und mein Content ist so gut, dass es einen Grund dafür gibt. Aber es ist kritisch, und das sieht man immer häufiger. Also Future Zone, das Beispiel, und Co., da kommen riesen Pop-up oben drüber, vielleicht ohne Schließen-Button. Zum Beispiel, das ist so eine Sache, wenn es sowas ist und man kann das Ding nicht wegkriegen, wird man zwangsläufig aggressiv. Also nicht nur sie, sondern auch alle anderen. Das sind so Dinge, wo man damit umgehen muss und wo man sich halt überlegen muss, wie darf Werbung sein, wo macht sie Sinn, was kann sie und was nicht. Als Beispiel, es gibt ganz tolle Magazine, reine Internetmagazine, wo man sagen kann, es gibt eine kostenpflichtige Version, die ist werbefrei und da gibt es eine freie Version und die hat, bevor ich den Artikel sehe, 10 Sekunden Werbepause. Gibt's. Am Anfang habe ich mir an den Kopf gegriffen und gesagt, das ist vollkommen falsch am Medium vorbei. Aber nein, ich finde das eigentlich gar nicht so blöd. Weil die sagen jetzt, okay, für die Leute, die wirklich häufig lesen, die können ein bisschen Geld ausgeben und kriegen das. Und für alle anderen, die werden beim Lesen zwar nicht behindert, aber warten kurz. Und wenn die Werbekurse kurz genug ist, das heißt 3 bis 7 Sekunden sowas, schaltet man nicht um oder geht sich einen Kaffee holen oder eine Zigarette anzünden, sondern schaut sich das Ding tatsächlich an und ist auch nicht stinksauer. Also hat es die gleiche Wirkung wie Werbung im Fernsehen, auch wenn sie ganz anders funktioniert. Ist eine Form, wo ich persönlich sage, okay, das akzeptiere ich. Weil ich kriege auch was dafür, der Content muss nachher wirklich gut sein. Also wenn ich nachher wiederum freigeschalten andere Werbung oder was auch immer kriege, werde ich sauer sein. Das ist der Punkt, man muss sich mit dem Medium hier auseinandersetzen, das passiert oft nicht. Gut, dritter Punkt, Kunstexponat. Hatten wir bereits, erstens, Form follows Function versus Function Form follows Form. Also jeder, der diese drei Worte kennt, weiß, dass man eigentlich sagt Form follows Function und nicht umgekehrt. Und das wird gerne verwechselt. Das heißt, es wird oft hergegangen und gesagt, okay, ich habe hier eine nette Designidee, die tatsächlich anders ist und den Content kriege ich nachher schon irgendwie rein. Und das ist dann sehr, sehr gefährlich. Das funktioniert bei ganz, ganz wenigen Unternehmen. Das funktioniert nämlich genau dann, wenn ich nur Image transportiere. Das heißt, wenn ich von meinen Kunden nicht erwarte, dass sich das tatsächlich anschaut, sondern sagt, voll cool, dann hat es eine Berechtigung. Ich glaube, das ist sehr selten der Fall und das sind kleine Insellösungen. Zweiter Punkt, Guided Tours. Es ist oft so, wer gerne in Museen geht, kennt das, dass es so quasi so einen Weg geht, wie da alle durchgehen. Und bleibt man immer stehen, nickt, kratzt sich am Kinn, geht zum nächsten und geht weiter. Das ist so eine Form von Guided Tour. Manchmal lascht jemand vor einem Regenschirm und sagt, hier sehen wir das und das. Oder man macht das halt selber. Aber es gibt so eine vorgefertigte Dramaturgie. Das ist eben genau das gleiche wie beim Fernsehen. Es funktioniert nur ein bisschen anders und ist ein bisschen freier. Das funktioniert manchmal. Das heißt, wenn wir sagen, Kunst wird meistens so rezipiert, dass es irgendwie so einen Startpunkt gibt, davon kann man wohin gehen und an jedem Knotenpunkt kann man dann so entscheiden, ob man dorthin geht. Also man weiß, man beginnt hier und dann latscht man irgendwie durch das Ganze durch. Und meistens geht man auch nur aus einer Ausstellung raus, wenn man bei allen Punkten war. Ausstellungen werden aus irgendeinem Grund so lange und die Leute haben Angst, sie haben jetzt 6 Euro ausgegeben, sie müssen jetzt alles gesehen haben. Ein komisches Verhalten, aber ist so. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen, und irgendwie so einen Raum haben und hier beginne, kann ich jetzt so gehen und gehe dann raus oder kann so gehen und muss da jetzt nochmal durch oder was auch immer. Und Webseiten sind auch oft so. Nach dem Motto, sie dürfen jetzt raus, wenn sie alles gesehen haben. Und werden auch oft so strukturiert. An sich falsch. Es ist ein bisschen freier als Fernsehen, aber ist noch immer sehr in engen Mauern. Und der Punkt ist der Bonus der größte ist, es ist ja schon weniger Aufmerksamkeit, weniger Qualität, weniger Bandbreite, größere Konkurrenz, ist, dass man den Benutzer mehr Freiheit geben kann. Das sollte man im Auge lesen. Und der letzte Punkt ist die Regulation. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, der in diesem Bereich gemacht ist. Jeder, der glaubt, der Content, den er hat, ist wertvoll, will ihn isolieren. Das heißt, er ist extrem tief drunter. Das heißt, ich muss mich jetzt mal durch 15 Welcome-Messages durchkeilen, und erklären, warum ich dort bin, bis ich beim wertvollen Content lande. Und der ist dann aber von nirgendwo erreichbar. Oder auch über zum Beispiel eine URL, erreichbar, die extrem mühsam ist zum Weitergeben. Oder wo auch dann keine Funktion ist, das weiterzuschicken oder vielleicht noch einen Frameset versteckt. Und. Zum Beispiel extrem häufig. Wirklich ein schönes Beispiel, was Isolation bedeuten kann. Um jetzt ein konkretes Beispiel zu nehmen, die Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer macht extrem viele Veranstaltungen. Die Wirtschaftskammer hat eine relativ moderne Seite. Viele Unternehmen würden gerne auf ihren eigenen Seiten diese Veranstaltungen bewerben, weil sie sagen, das passt zu mir. Ist ein Riesenproblem, weil die Sysadmins bei den Unternehmen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ein Problem haben, wie kriege ich die URL zu der Veranstaltung, weil sie sich einfach die URL rauskopieren vom Frameset und nie bei der Veranstaltung haben. Und meines Erachtens 50% der Leute nicht dorthin kommen, weil sie einfach die Ankündigung der Veranstaltung nicht finden. Ist so ein kleiner Punkt, wo sie sich wunderbar isolieren. Natürlich war es angenehmer bei der Konzipierung genau, da gibt es ein Template, 5 Templates für Veranstaltungen und seine eigene Seite und ich muss mich um den Rest nicht kümmern und so weiter. Führt zur Isolation. Das heißt, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ist abseits der Technik. Über Frames werden wir noch reden. Isolation ist immer ein Problem, das heißt schlechte Erreichbarkeit oder auch nicht rausgehen. Schönes Beispiel, wenn wir schon beim Nennen von Namen sind, Microsoft. Microsoft hat bis vor 2 Jahren Links, die außerhalb von MSDN oder Microsoft.com gingen, mit einem Pop-up beglückt, wo stand ist, wollen Sie die Webseite verlassen? Blöder geht's nicht. Ich meine, es passt quasi thematisch, wenn ich mir überlege, wer das machen kann, macht es wahrscheinlich Microsoft. Nein, auch jetzt nicht glaubensgerecht. Der Punkt ist nur der, es gibt jetzt nicht mehr alles auf einen guten Grund. Pop-ups sind allgemein negativ konnotiert und man kann nicht sagen, man will verhindern, dass jemand meine Webseite verlässt. Ich halte fest, das ist fast so toll, wie die Frameset-Variante, wo man die Leute zwar auf der Website rauslässt, aber dann steht dann oben drüber dann immer www.ihr-einkauf.at oder so. Und dann ist man unten irgendwo. Erstens ist es urheberrechtlich illegal. Es ist definitiv illegal. Das ist ein zivilrechtliches Vergehen, glaube ich. Weil man damit suggeriert, dass die untergestellte Seite, die man definitiv nicht mehr kontrollieren kann, zu einem selbst gehört. Und zweitens, das ist blöd, es bringt nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Tue ich es in einem neuen Fenster öffnen? Wie gehe ich damit um? Ist ein Problem. Lösung ist aber nicht, zu versuchen zu verhindern, dass jemand die Seite verlässt.
Das heißt, das ist immer Isolation.
Ja, eine Frage, so, oder nur Frames reden, aus welchem Grund die Handlung raus eigentlich iFrames und die Cookies in dem Fall an, als dritte Person Cookies, also Third Party Cookies?
Keine Ahnung.
Weil das ist ein Problem für den iFrames. Die normalen Frames machen das nicht, und die iFrames
sind Third Party Cookies. Ich habe mir das letzte Mal vor 3 Jahren iFrames angeschaut, habe damals festgestellt, dass es Mist und sie nie wieder verwendet. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt genau ein einziges Projekt, wo ich eine iFrames verwenden muss. Und zwar nur deshalb, weil es ein Flash-Projekt ist und ich keine Möglichkeit habe, Title und History zu steuern und über iFrames, über JavaScript hintenrum Variablen umlege, damit ich das nachbauen kann. Also es gibt kaum, und das ist ein perverser Grund, das heißt, es gibt kaum reguläre Gründe, um sowas zu tun. Weil ich mag auch iFrames definitiv nicht, weil sie meistens zum Design nicht dazu passen, man in einem anderen Content nicht fragen kann und. Aber kann ich nicht sagen. Gut. 3 weitere Punkte, die sehr relevant sind. Nämlich, erstens, Internet ist keine reine Marketingplattform. Ich weiß, da rein ich bei Ihnen offene Türen, aber ich brauche Ihnen das eigentlich nicht erklären. Aber für Leute, die im Internet Geld verdienen, sind diese Argumente manchmal entscheidend. Weil das Internet hat sehr viel Marketingpotenzial und Marketing ist sehr, sehr wichtig, gerade im Internet. Allerdings gibt es einen Riesenunterschied zwischen Push und Pull. Und viele Leute wissen das nicht. Das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied. Push ist Pull ist Polen. Internet ist an sich Polen. Ich gehe auf www.ihr-einkauf.de, www.das.w.de, wurscht, was auch immer, weil mich was interessiert. Das heißt, ich hole es, pulle es. Und so funktioniert dieses Medium. Und jetzt gehen irrsinnig viele her und versuchen das umzuwandeln, daraus Push zu machen. Und das kann nie gut gehen. Es gab den Begriff Spam meines Erachtens nicht, bevor es nicht das Internet gab. Ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist der, es gibt Medien, die auf Push funktionieren. Postwurfsendungen. Es gibt keine Pull-Post, wo oft sein. Es gibt vielleicht irgendwas, wo man sich anmelden kann und dann kriegt man was. Aber es gibt kein einziges Medium, das so stark auf Pull ausgelegt ist wie das Internet. Weil man muss immer eine Aktion setzen, damit man was kriegt. Deswegen ist es auch zum Beispiel so kritisch. So Services, die dann plötzlich, sie haben ein Mail per SMS kriegen, weil dann dreht man es um. Und dann wird es gefährlich, da kriegt man plötzlich hunderte SMS und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Das ist ein strukturelles Problem. Und deswegen gibt es plötzlich so viel Spam. Und zwar Spam eigentlich in jeder Form. Spam ist nicht nur ein Mail, das man kriegt. Spam ist auch eigentlich eine Werbung, die man nicht kriegt. Und so weiter und so fort. Alles, was gepusht wird, ohne dass man danach gefragt hat, ist potenziell Spam. Auch wenn es interessant ist, auch wenn es wertvoll ist. Das heißt, wenn man in der reinsten Form jetzt sagt, wie sollte Marketing im Internet, ist die Antwort relativ einfach. Das Marketing muss so gut sein, dass es über Pull funktioniert. Zum Beispiel Viral Marketing, das ist ein Thema. Also dass die Leute sagen, ich will es haben, gib mir. In dem Moment, wo ich den Benutzer, egal wie, egal ob technisch, strategisch oder sonst wie, zu irgendetwas zwinge, ist es kritisch. Zum Beispiel klassische Bannerschaltung ist so ein Grenzfall. Natürlich gibt es deswegen Bannerblocker. Und deswegen kommt der Weltkrieg, finde ich sie nicht. Weil das etwas Push ist, was man potenziell nicht will. Das heißt, die Diskussion hat nichts mit Technik zu tun. Es hat nur mit der Frage, in welcher Form kommt das daher, was ich will. Habe ich es mir geholt oder wurde es mir gegeben, ohne dass ich es wollte? Und alles, was mir gegeben wurde, ohne dass ich es wollte, wird irgendwie reduziert werden, so weit wie möglich. Und als Beispiel Newsletter. Newsletter verschicken ist was sehr Wertvolles, auch für jemanden, der sich dafür interessiert. Das Problem von Newsletter verschicken ist nicht mehr, ein Mail zusammenzustellen oder zuzustellen, sondern durch die ganzen Spamfilter, Konfiguratoren, Blacklists, Bouncer und Co. durchzukommen. Und das ist deswegen, weil das Thema Newsletter verwendet wurde, um Push zu machen. Wobei Newsletter potenziell auch Pull sein kann. Ich melde mich für ein konkretes Ding an, sage nicht nur, ich will den Newsletter, sondern sage auch, welche Newsletter ich haben will. Das heißt, die Anwendung ist gescheit gebaut. Das ist auch eine Anwendung. Newsletter-Ding. Nur dann ist es halt nicht, Kunden können sich anmelden, Newsletter schicken, sondern müsste man sich halt wirklich überlegen, wie man das klug macht. Wie wird ein Profil erstellt, ohne dass der Benutzer transparent wird, was können wir ihm dann schicken, wie entscheidet sich, macht man vielleicht abmelden, konfigurieren und so weiter und so fort. Dann ist es aber plötzlich Pull, dann wähle ich mir Services aus, die ich haben will. Und in dem Moment, wo es so überhand nimmt, dass es missbraucht wird, kann man sinnvolle Services, kann man verschicken. Es gibt wirklich Newsletter, wo ich mich wirklich explizit ersucht habe, die interessieren mich und ich kriege die Dinger nicht mehr. Weil der Server, der Outgoing-Server ist manchmal blockt, dann irgendwo am Weg schon, mein Mail-Server lässt nicht durch, mein Client lässt nicht durch und die neueste Firewall blockt sie auch gleich raus, weil all das tun. Ich habe so viele Stellen, wo das Ding verschwinden kann, dass ich das wirklich nicht mehr finde zum Teil. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, überall dort, wo Push überhand nimmt, wird das System kollabieren in einer oder anderen Form. Fragen dazu? Gut, zwei weitere Dinge. Informationsarchitektur. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von den Medientheoretikern. Wir waren jetzt bis jetzt sehr stark beim Medienteil. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr zum technologischen und strukturierten Teil. Information wird meistens leider falsch strukturiert. Oh, wir haben Zeitpunkt nicht ausdefiniert, das machen wir jetzt gleich. Erstens, organisationsorientierte Aufbereitung. Das ist die häufigste Form von Aufbereitung von Content. Wir haben ein Unternehmen, das hat 6 Departments, daher habe ich 6 Menüpunkte und dazu habe ich noch den Punkt Kontakt. Und aus. Und das ist falsch. Weil, wenn ich zum Beispiel, wir sind heute beim Namen nennen, wenn ich zur Telekom Austria bin, habe ich ein Problem. Und ich kenne nicht die Organisationsstruktur von Telekom Austria. Mir ist auch die Organisationsstruktur von Telekom Austria vollkommen wurscht. Mich interessiert nicht, ob es Public Relation, Einkauf, Verkauf, da gibt es sogar noch eine Filialverwaltung und Co. gibt. One macht es ähnlich. Sondern ich habe ein Problem. Nehmen wir das Beispiel One, wo sie es schon besser gelöst haben, da komme ich nicht zu dem Schimpfen. Ich bin ein Businesskunde oder ein Privatkunde, ich will entweder ein Handy oder mich beschweren oder ich habe was verloren oder ich brauche eine Nummer oder was auch immer. Das ist aufgabenorientiert. Wenn ich auf eine Webseite komme, mache ich Pull, ich will was und sollte wissen, was ich will. Und meine Aufgabe als Designer, als Interaktionsdesigner ist, je nach Aufgabe zu entscheiden. Da gibt es dann Seiten, die das ganz, ganz stark übertreiben, vor allem in Amerika. Die haben das irgendwo gelernt beim Kursus und die machen das dann ganz groß. Da steht dann groß, was magst du tun? Und dann stehen vier Möglichkeiten, was ich tun mag. Es ist eine Frage von der Kultur der jeweiligen Region, ob das übertrieben empfunden wird oder nicht. Aber man kann das Ding ja auch nennen Produkte, Neuheiten, Anfragen und technische Probleme und es ist trotzdem aufgabenorientiert. Aber entweder eine Strukturierung nach Organisation oder zum Beispiel nach übergeordneten Themenkreisen. TU Wien Webseite, Beispiel, wird jetzt besser. Früher, glaube ich, hat sich jeder dort verirrt. Weil es war dann, es gab die ganzen, also es gab die Studiengänge, dann gab es für Studenten, dann gab es Institute, dann gab es Öffentlichkeitsarbeit und potenziell, wenn ich als Student jetzt wissen wollte, wo eine Vorlesung ist, mich für die anmelden und in welchem Hörsaal die ist, habe ich das über alle finden können und es war aber auch verteilt überall. Weil klar, die Vorlesung habe ich über Institute des jeweiligen Vorlesung gefunden zum Institut des Vortragenden. Welche Vorlesungen ich machen muss, habe ich über die Studiengänge gefunden. Anmeldungen dann manchmal von den eigenen Seiten der jeweiligen, die manchmal verlinkt waren oder manchmal auch nicht und so weiter und so fort. Das heißt, das war eine Struktur, die klar logisch und vollkommen richtig nach den Organisationseinheiten des Unternehmens oder der Institution ausgelegt war, aber nicht nach den Anforderungen des Users. Und ihr seht jetzt auch, wie schwer sich die TU-Seite umbauen lässt. Das hat natürlich auch strategische Gründe. Jedes Institut braucht seine Website. Und es muss ein Verzeichnis geben und es muss und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sehr schwer, es userfreundlich zu machen für die TU Wien. Aber es ist trotzdem ein Problem. Das heißt, der Punkt ist dabei, sich als Ziel bei sowas sagen, okay, welche Anforderungen hat der Benutzer, danach strukturiere ich so weit wie möglich. Natürlich wird es schwer, wenn ich sehr viele Arten von Benutzerartikeln unter einen Hut bringen muss. Daher hat zum Beispiel die TU den Weg gemacht, für Studierende, für Angestellte, Öffentlichkeit und Co. Um zu versuchen, den Leuten am Anfang die Möglichkeit zu geben, entscheide, wer bist du, und danach gebe ich dir Angebote. Was im Kontext des Ganzen wiederum problematisch ist, darüber kann man sich dann sehr detailliert unterhalten, aber ihr seht, wo die Bestrebung liegt. Das heißt, auch entscheidend dabei, wichtig ist, bei einer Website sagt man sehr, sehr schnell, das ist Mist. Der Punkt ist, man sieht meistens nur die Spitze des Eisberges und es gibt extrem viele organisatorische, technologische, strukturelle und Gründe, dass man es so machen muss. Das heißt nicht, dass jede Website nur gut sein kann, wenn sie so funktioniert. Allerdings sollte sie das als Ziel haben. Gut. Und zweiter Punkt, Aufgabenschutz. Wollte ich nicht reinnehmen, ich habe es heute früh reingenommen, weil es jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen ist das dritte Mal, dass ich das höre. Dass man über Google fast alles finden kann, ist ja mittlerweile gemeinhin bekannt. Bis zu Administratorzugängen, zu Kameras, die man dann steuern kann. Wenn man einfach sucht nach Administrator-Login und ich glaube irgendwelche Files, kriegt man alles bei X-Web-Servern, vor allem nicht Internet Information Server. Also man kann über Google wird wirklich alles indiziert, was verfügbar ist. Für Unternehmen ist das dann ein Problem, wenn es auch vertrauliche Informationen sind. Bei der Informationsarchitektur ist es ganz entscheidend, in dem Moment, wo es auch um vertrauliche Informationen geht, müssen die so geschützt sein, dass nicht nur der Verweis geschützt ist, sondern auch der Inhalt geschützt ist. Jeder von Ihnen kennt die Presseberichte, Geschäftsbericht verfrüht im Internet aufgetreten. Das kann dann wirklich blöd sein. Das heißt, der Punkt ist der, hier gehört auch die Informationsstruktur ganz, ganz nah mit dem Planung des technischen Systems zusammen. Als Beispiel, viele, viele Content Management Systeme, die heutzutage am Markt sind, haben so tolle Features wie File Upload. Gut, dann gibt es Knoten und gewisse Knoten kann man Passwort schützen. Und in diesen Knoten sind alle Artikel Passwort geschützt. Und im Artikel gibt es einen File. Und dieses File ist ein PDF und ist ein Geschäftsbericht. Was noch keiner weiß, ist, dass das Content Management System jeden Artikel, den er uploadet, und jedes Dokument ins Root legt. Das heißt, es muss nur Google einmal vorbeikommen, den Artikel selbst initiieren und suchen nach Geschäftsbericht und habe ihn. Vom Blöd. Und das passiert relativ häufig. Also ich habe es in den letzten drei Wochen relativ häufig. Das heißt, bei der Planung von solchen Systemen, auch jetzt bei Ihrem System, sofort auch daran denken. Was sind sensitive Informationen, was sind nicht. was will ich erreichbar machen und was nicht. Und Erreichbarkeit ist nicht nur ein Link dorthin, sondern wirklich Verfügbarkeit. Da gab es ja auch von irgendwelchen Betriebssystemen war immer schon früh verfügbar. Ich weiß nicht genau, was das war, aber diese Punkte waren relativ häufig im Diskurs. Gut. Nächster Punkt, falsche Informationsaufbereitung. Das ist jetzt wieder ein Punkt, der ein bisschen medial ist, aber auch sehr relevant. Nur kurz, was häufig gemacht wird von Redaktionen, beziehungsweise von sogenannter redaktionellen Arbeit, ist, dass verwertet wird, statt aufbereitet wird. Internet ist nicht der Restmüll von Medienabteilung von Unternehmen, beziehungsweise von jeder Organisation. Und das ist der Punkt, was reingestellt wird an Inhalt, auch wenn es technisch möglich ist, so viel Inhalt reinzustellen, wie man auch immer will, ist dennoch ganz entscheidend. Das heißt, erstens, was unverzeihlich ist, wenn Inhalt schlecht ausgewiesen wird. Und zwar ausgewiesen für User und ausgewiesen für Robots, das heißt Suchmaschinen. Der User muss diesen Inhalt möglichst schnell identifizieren können. Und zwar nicht erst dann, wenn er ihn sieht, sondern möglichst früh davor. Das kann man über Strukturierung, das kann man über Schlagworte, das kann man und. Aber das muss man tun. Und das Zweite ist mit Robots, gerade bei dynamischen Systemen, wenn man will, dass man gefunden werden kann, muss man sich was dafür überlegen. Und die Robots bemühen sich eh. Man sollte sie nämlich allzu schwer machen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass das Webseiten ein Hide-and-Seek-Spiel. So, ich bin da und ich bin doch nicht. Und halt als Beispiel auch bei Redesign zum Beispiel. Sollte man sehr aufpassen, dass man das Redesign nicht so macht, dass ein Unterstrich dazukommt und dass ihm nichts mehr gefunden wird. Weil es dauert, bis die ganzen Datenbanken außer den eigenen aktualisiert werden. Das heißt, es ist manchmal auch klug, sich zu überlegen, damit man gefunden wird, eigene Systeme zu haben, wo auch veraltete Information noch bereit ist. Das ist aber zum Beispiel ein wichtiger Punkt bei Redesigns. Ganz ein lustiger Punkt. Das passiert irrsinnig häufig. Es gibt eine alte Webseite, die wird umgebaut. Die alte ist am Webserver, die neue wird drüber gespielt, die alte wird nicht gelöscht. Und irgendwie kneist keiner, dass es eine neue Webseite gibt. Weil klar, wenn man den Link aufruft, landet man dort. Die meisten Leute sind aber wiederkommende Kunden, die haben direkt die Bookmarks, landen direkt auf bestimmten Seiten und merken nicht, dass es eine neue Webseite gibt. Das heißt, genau mit solchen Dingen muss man sich auseinandersetzen. Das macht man aber nur, wenn man das, was man tut, hinterfragt. Da gibt es natürlich den Modellfall, dass man hergeht und alle alten Seiten oder alle alten Links ersetzt und redirectet zu den entsprechenden neuen. Wenn man das nicht tut, sagt man wenigstens die alten Seiten löschen. Dann merkt der Benutzer, dass das falsch ist. Ist auch nicht der feine Stil, dann sollte man vielleicht die klassischen Fehlerseite nicht gefunden personalisieren. Dass da nicht steht, iNode not found. Gut. Ja, und dann gibt es so zwei Formen zu proxen. Das eine ist Informationsmüllhalde, das ist das mehr ist besser. Also manche Leute haben irgendwie gemerkt, auf Webseiten ist wenig Content und das ist meistens Nordic. Und da gibt es jetzt endlich eine, die haben halt, das Unternehmen hat 120 Publikationen und Berichte und das, da steht alles rein. Vollkommen ungefiltert, einfach alles was geht. Weil es halt billig ist. Das ist so wirklich wie die Leute, die All You Can Eat gehen und sich wirklich dumm und blöd fressen, bis ihnen schlecht wird, weil es ist ja gratis. Das ist die einzige Strategie, das im Internet zu machen. Und die ist zwar gierig, aber absolut unnützlich. Und wirkt dann auch so. Schaut's, was wir alles haben, wir sind so ein großes Unternehmen. Bringt niemand was. Und zweiter Punkt, länger ist besser, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Informationsprotzerei, das sind diese ewig langen Artikel, die auch gern gemacht werden. Der Artikel muss verdammt gut sein, damit jemand mehr als eine Bildschirmseite liest. Und dann sollte es im Endeffekt eine Form geben, um sie sich auszudrucken. Auch wenn das Papier an dem Büro vorbei ist und wir alle nur mit dem Computer laufen. Ich habe es persönlich sehr gerne mit Zettel in der Hand, wo ich das lesen kann, anmalen kann, zerreißen kann, mich darüber ärgern kann, darauf hinten was draufkritzeln kann und. Die Usability von Papier ist verdammt hoch. Da muss bei Computern noch echt viel passieren, bis es hoch ist. Weil selbst wenn der Computer selbstreflektierend mit einer Laufzeit von 350 Stunden ohne Akkubetrieb, mit einem automatischen Uplink, 3 Fontunterstützungen und so drin ist, kann ich noch immer nicht zerknüllen und in die Hand stecken. Oder in den Hosentasche stecken. Und nach 300 Stunden ist es tatsächlich nicht mehr da. Also Papier hat seine Berechtigung. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Gründe, dass man nicht mehr alles ausdruckt. Neben der nicht ewig erneuerbaren Ressource Papier und Holz. Gibt es da noch sehr viele Anweise, es gibt Gründe dafür. Trotzdem hat Papier seine Berechtigung. Das heißt allerdings, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Das heißt, wenn man nicht will, dass die Leute sich alles ausdrucken, sollten die Artikel vielleicht so strukturiert sein, dass man sie auch ohne sie auszudrucken konsumieren kann. Was häufig nicht gemacht wird. Das heißt, meistens ist es länger nicht besser, sondern schlechter. Kürzer ist besser. Das Problem ist, wie sage ich es in so wenig Zeichen? Jeder, der relativ schnell gearbeitet hat, kennt das Problem, okay, du hast 500 Zeichen, viel Spaß. Und genau so muss im Internet gearbeitet werden. Es gibt wenig Zeichen und darauf muss es passen. Und darauf muss die Information vermittelt werden. Das ist im Zeitungswesen ganz genauso. Und das ist im Endeffekt nicht nur ein technisches Problem, sondern auch eine inhaltliche Anforderung. Gut. Ich habe 5 Minuten überzogen, ich mich nicht schäme. Wir sind viel weniger weit gekommen, als ich wollte. Das nächste Mal werde ich noch schneller reden. Ich danke Ihnen, dass meine herzlichen Fragen sind, auch bezüglich der Übung an mich oder Übungsleitung. Danke.